NDR 2 Update um 12 mit Jessica Liedtke.
In Deutschland rauchen wieder mehr junge Leute. Welche Rolle spielen dabei Vapes? Und der VfL Wolfsburg steigt ab. Wie geht's jetzt sportlich weiter? Es ist schlecht fürs Herz, die Haut, den Kreislauf, die Lunge und vieles mehr. Die Liste, warum wir besser nicht rauchen, die ist lang. Und die Gesundheitsrisiken, die sollten sich auch herumgesprochen haben. Trotzdem hat heute der Bundesdrogenbeauftragte vom Rauchen nochmal gewarnt.
130.000 Menschen sterben in Deutschland pro Jahr an den Folgen des Tabakkonsums. Das sind rund 360 Menschen pro Tag. Auch heute 360 Menschen. Dahinter stehen Krebs, Herzinfarkt, Schlaganfall, COPD, unglaubliches Leid, Pflegebedürftigkeit und verlorene Lebensjahre.
Ja, aber das schreckt offenbar nicht mehr so stark ab, denn es rauchen wieder etwas mehr Jugendliche. Das zeigen Zahlen vom Statistischen Bundesamt. Die hat der Bundesdrogenbeauftragte heute in Köln vorgestellt. Von dort Jochen Hilgers für NDR 2.
Es gibt einen gegenläufigen Trend. Junge Erwachsene rauchen weniger als noch vor 5 Jahren, Jugendliche deutlich mehr. Den Bundesdrogenbeauftragten Hendrik Streeck beunruhigt noch ein weiterer Trend. Das Vapen ist auf dem Vormarsch.
Der Rauch schmeckt nicht mehr nach Tabak, sondern er schmeckt jetzt nach Coca-Cola, Strawberry Kiwi und Salted Caramel. Das Design erinnert nicht mehr an ein Erwachsenenprodukt, sondern es ist an eine Süßigkeit. Es ist bunt, es ist poppig. Es wird über soziale Netzwerke vertrieben und steht mittlerweile auch neben Gummibärchen in Süßigkeitenautomaten.
Bei den 12- bis 17-Jährigen stieg der Anteil der Konsumierenden von 2,9% vor 5 Jahren auf 6,7%, bei jungen Erwachsenen auf rund 12%. Streeck sagt bei der Vorstellung der Zahlen in Köln, E-Zigaretten seien kein Lifestyle-Produkt, sondern ein Gesundheitsrisiko. Zusatzstoffe seien krebserregend. Auch Nikotinbeutel, die man sich unter die Oberlippe schiebt, werden häufiger konsumiert, obwohl der Verkauf in Deutschland verboten ist. Hendrik Streeck forderte bei der Vorstellung der Zahlen klare Regeln für Inhaltsstoffe, Aromen, Werbung und Verpackung.
Olympia, da geht es den einen um Gänsehautmomente. Sportler und Sportlerinnen, die Rekorde brechen. Fans, die ihnen zujubeln. Olympia, da denken die anderen eher an hohe Kosten, Umweltbelastung und das ganz große Verkehrschaos. Am kommenden Sonntag stimmen die Hamburgerinnen und Hamburger darüber ab, ob sich die Stadt für die Olympischen Spiele bewerben soll. Für die Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044. Jörg Naroska, NDR 2 aktuell. Man kann da auch per Briefwahl mitmachen. Kannst du also schon was zur Wahlbeteiligung sagen?
Ja, die war am Anfang, nachdem die Briefwahlunterlagen verschickt worden sind, sehr hoch. Da haben schon viele von einer möglichen Rekordbeteiligung gesprochen. Inzwischen hat sich das ein bisschen relativiert. Bis Freitag, also vor Pfingsten, da lag die Beteiligung bei der Briefwahl bei ungefähr 35%. Das sind so knapp 460.000 Briefe, die da eingegangen sind. Das ist inzwischen ähnlich der Stand zu 2015 beim letzten Referendum. Es ist aber schon mehr als zum Beispiel bei den Volksentscheiden im vergangenen Jahr zu Klima- und Grundeinkommen. Also es wird wahrscheinlich mehr werden am Ende als bei der letzten Olympia-Abstimmung. Da waren es bei der Briefwahl so etwas über 40%.
Und lässt sich schon sagen, wie die Stimmung in der Stadt ist? Also mehr pro oder mehr contra Olympia-Bewerbung?
Wenn man auf Umfragen schaut in den vergangenen 6 bis 8 Monaten, dann gab es welche, die waren mal pro Olympia-Bewerbung. Es gab aber auch welche, die waren gegen die Olympia-Bewerbung. Schauen wir also vielleicht mal auf die Institutionen in der Stadt, auf die Parteien, die Verbände, Vereine. Da gibt es eine deutliche Mehrheit für Olympische Spiele. In der Bürgerschaft fast 75% der Abgeordneten. Die Wirtschaft spricht sich klar dafür aus. Der Sport spricht sich klar dafür aus. Auch aus der Kulturszene gibt es relativ viel Zustimmung. Die Frage ist am Ende, wer kann denn seine Leute in Anführungsstrichen besser mobilisieren. War 2015 ein Problem der Befürworter. Da gab es auch große Mehrheiten für in den Umfragen. Und dann sind viele gar nicht hingegangen und haben nicht abgestimmt. Und am Ende gab es eine knappe Mehrheit dagegen.
In Hamburg hängt ja quasi an jedem Baum und jeder Laterne ein Plakat mit Olympia-Befürwortern. Udo Lindenberg zum Beispiel. Wo kommen denn die Gegner zu Wort?
Die haben auch Plakate aufgestellt. Es sind fast 6.000 alleine von der Partei Die Linke, die in der Bürgerschaft auch sich sehr stark gegen Olympia positioniert. Die AfD auch als Gegner hat ein paar Plakate aufgestellt. Die Organisation Nolympia, die sich gegründet hat, auch die. Aber natürlich ist das im Verhältnis viel weniger als bei den Befürwortern, weil einfach auch das Verhältnis, ich habe es ja eben gesagt, bei den Befürwortern, da bei den Institutionen, bei den Parteien viel höher ist. Und dann gibt es noch die Infobroschüre, die jeder bekommt mit den Briefwahlunterlagen. Ähnliches Verhältnis, auch da die Befürworter nach Anteil der Parteien bei der letzten Bürgerschaftswahl haben da natürlich mehr Platz als die Gegner, aber auch die sind da drin.
Ja, und jetzt in den paar Tagen bis Sonntag gibt es nochmal ordentlich Wahlkampf für oder gegen Olympia?
Gibt es auf jeden Fall. Heute Abend zum Beispiel noch einen Termin mit dem Bürgermeister, der nochmal informieren will. Alle versuchen, ich habe es ja gesagt, die Leute nochmal zu mobilisieren, weil es eben im Zweifel darauf mehr ankommt, als auf das reine Verhältnis, wer ist dafür, wer ist dagegen, sondern es kommt darauf an, wer geht denn jetzt tatsächlich zur Wahl. Also da wird wirklich jede Sekunde noch bis Sonntag genutzt, um zu versuchen, Leute zu überzeugen.
Danke dir, Jörg, für diese Infos. Und da gucken wir auch noch drauf. Durch die Blockade der Straße von Hormuz ist ja nicht nur Öl, sondern auch Stickstoffdünger deutlich teurer geworden und auch knapp. Großes Thema für die norddeutschen Landwirte. Maja Mokwitz vom NDR-Podcast 63 Hektar hat zum Beispiel einen Ackerbaubetrieb bei Hannover und sie hat uns gesagt, wie sich das da bemerkbar macht.
Das merken wir bei uns aus dem landwirtschaftlichen Betrieb ganz stark bei dem Einkauf von Düngemittel, denn die sind bis zu 20% und 30% teurer geworden. Also manche sogar sehr viel teurer, manche dafür nicht ganz so teuer. Aber ich würde sagen, so im Schnitt ist das schon so ein ganz ehrliches Feedback, dass es so 20% bis 30% teurer geworden ist, ja.
Die EU will die Landwirtschaft deshalb jetzt entlasten. Wie, darüber sprechen gerade die zuständigen Ministerinnen und Minister in Brüssel. Und natürlich merken wir auch nach wie vor die hohen Spritpreise. Die führen inzwischen dazu, dass sich immer mehr Menschen ein Elektroauto zulegen. Allein in den ersten Monaten dieses Jahres war jedes vierte neu zugelassene Fahrzeug in Deutschland ein E-Auto. Unser Reporter Hauke von Hallern, NDR 2 Lübeck, hat sich die Zahlen der Branche aus Schleswig-Holstein genauer angeguckt.
Insbesondere die Nachfrage nach gebrauchten E-Autos ist landesweit stark gestiegen. Laut Kfz-Gewerbeverband Schleswig-Holstein sind einige Marken kaum noch verfügbar. Seit Ende März sei auch die Nachfrage nach neuen Fahrzeugen gestiegen. Das bestätigen auch die Zulassungszahlen. Im April hatten in Schleswig-Holstein knapp 65% der insgesamt 6.340 zugelassenen Autos einen alternativen Antrieb. Die seit wenigen Tagen geltende E-Auto-Prämie des Bundes hat nach Angaben des Kfz-Gewerbes jedoch für keinen zusätzlichen Nachfrageschub gesorgt. Insgesamt verspricht sich die Branche wenig von der Prämie, weil die geförderte Personengruppe nicht zu den typischen Neuwagenkunden gehört.
Das war's. Der VfL Wolfsburg war 29 Jahre lang in der Fußball-Bundesliga. Jetzt steigt der Verein ab. Nach der 1:2-Niederlage gestern im Relegationsrückspiel in Paderborn bleibt den Wölfen nur noch der Gang in die zweite Liga. Jörg Tegelhüter, NDR 2 Sport. Wieso dieser Absturz?
Ja, es gab in dieser Saison einfach zu viele Fehlentscheidungen und die hat in erster Linie der frühere Geschäftsführer Peter Christiansen zu verantworten. Der Däne, der im März selbst entlassen wurde, holte zu Saisonbeginn mit dem Niederländer Paul Simonis einen viel zu unerfahrenen Trainer, der dann im Herbst auch gehen musste. Dann versuchte man es mit Nachwuchstrainer Daniel Bauer. Auch das Experiment ging schief und Dieter Hecking versuchte als letzter zu retten, was eben nicht mehr zu retten war. Denn auch der Kader ist zwar teuer, wurde aber ganz schlecht zusammengestellt. Und heraus kam eine Mannschaft, die keine ist und statt in der Europa League nun nächstes Jahr in der zweiten Liga spielt.
Das heißt, wie geht es jetzt sportlich weiter?
Ja, der VfL steht wirklich vor einem kompletten Neuaufbau. Und die spannende Frage ist jetzt, mit welchem Personal zahlreiche Spieler wie Torhüter Grabara, Allstar Christian Eriksen oder Stürmer Mohamed Amoura werden den Verein mit Sicherheit verlassen. Jetzt müssen Spieler mit Zweitliga-Erfahrung und zu Zweitliga-Konditionen verpflichtet werden. Ob Dieter Hecking nach dem Abstieg als Trainer oder vielleicht auch als Sportdirektor weitermachen darf, ist noch offen. Aber eins ist sicher, die Entscheidungen, die müssen jetzt wirklich schnell getroffen werden. Denn egal, wer diesen Neuaufbau am Ende verantwortet, da wartet eine Mammutaufgabe.
Wie reagiert eigentlich der Hauptsponsor und Eigentümer Volkswagen auf diesen Abstieg?
Bislang noch gar nicht, denn dafür ist der Abstieg ja einfach noch zu frisch. Aber VW-Vorstandschef Oliver Blume hat schon vor Wochen zweierlei gesagt. Erstens, dass man auch beim Club Optimierungen angehen müsse. So damals das Zitat. Aber der VfL auf jeden Fall ein Volkswagen-Club bleiben werde. Heißt übersetzt für mich, auch beim VfL Wolfsburg wird gespart. Die kolportierten 80 Millionen Euro pro Jahr vom Konzern dürfte es in der zweiten Liga also nicht mehr geben. Aber Volkswagen hält weiter zu seinem Verein, auch in der zweiten Liga. Und im Vergleich zu anderen Absteigern fällt der VfL also zumindest finanziell ziemlich weich.
Na immerhin. Danke dir, Jörg.
NDR 2 Update. Täglich um 12 und 17 Uhr.